Ja, liebe Besucher, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, heute Morgen haben wir das dritte Thema in unserer biblischen Betrachtung, wo es um unser persönliches Glaubensleben geht, um die Tatsache, dass unser Gott und Vater will, dass wir wachsen im Glauben, dass wir tiefer gegründet werden in der Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus. Und heute Morgen ist das Thema Anfechtung, Prüfung und Bewährung im Leben eines Christen. Ich möchte am Anfang ein Wort lesen aus dem ersten Petrusbrief, das uns durch dieses Thema geleiten soll. 1. Petrus 1, ab Vers 6, dort lesen wir, wie der Apostel Petrus die bedrängten Gläubigen seiner Zeit, die unter Verfolgung zu leiden hatten, unter dem Hass ihrer ungläubigen heidnischen Umgebung, wie er sie tröstet und ermutigt. Ich lese vielleicht schon ab Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird, für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen oder auch Versuchungen, Prüfungen könnte man übersetzen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seele. Soweit dieses Trostwort. Ja, es ist gerichtet an Kinder Gottes, an solche, die in einer lebendigen Beziehung zu dem lebendigen Gott im Himmel sind. Und es tröstet sie, weil sie teilhaben an allerlei Bedrängnis, Not und Anfechtung. Das ist ja vielleicht für manche ein Widerspruch. Manche mögen denken, ja, warum können denn die Kinder Gottes nicht ohne Leid und ohne Not und ohne Bedrängnis durch dieses Leben gehen? Der Herr Jesus hat doch unsere Sünden getragen, unsere Schuld weggenommen. Könnte er uns nicht ein sorgenfreies, behütetes Leben in dieser Welt gewähren, dass wir gar keinen Anteil an Krankheit, an Elend, an Not, an Tod haben? Gewiss könnte das Gott. Ganz gewiss, es wäre ihm möglich. Gott ist der lebendige Gott, ihm ist nichts unmöglich. Aber Gott hat es anders beschlossen. Gott hat einen weisen Ratschluss über unser Leben. Das ist etwas ganz Grundlegendes, was wir als Christen glauben dürfen, dass der lebendige, wahre Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass er Gedanken des Friedens, gute Gedanken über seinen Kindern hat. Und so wie unser Leben geordnet ist, so ist es gut, soweit Gottes Führungen betroffen sind. Ja, warum? Ist der Gläubige, hat er Anteil an den Leiden und Nöten, die die anderen Menschen auch durchleiden? Es gibt ja überall Leid und überall Bedrängnis und Not. Auch die Menschen ohne Jesus Christus erleben und erfahren das. Und die Bibel erklärt uns auch, woher das kommt. Die Bibel erklärt uns, dass das Leid und die Not, die Krankheit, das Elend, die Bedrängnis, dass all das letztlich seine Wurzel hat in dem Bösen, in dem Sündenfall des Menschen, dass er sich losgesagt hat von dem lebendigen Gott und dass er den Satan, diesen rebellischen, aufrührerischen Engel, als seinen Gott gewählt hat, dem er vertraut und dem er folgt. Daher kommt alles Böse im Leben. Gott hat ursprünglich alles gut gemacht. Im Schöpfungsbericht lesen wir, als Gott alle Dinge geschaffen hatte, diese herrliche Schöpfung, die Pflanzen, die Tiere und den Menschen als Krönung, da sagte er, siehe, es war sehr gut. Und dann kam dieser rebellische, böse Engel, der Satan, der Widersacher, und hat den Menschen verführt, Gott zu misstrauen, Gott ungehorsam zu sein und sich selber zum Gott aufzuschwingen. Und das ist letztlich die Wurzel alles Leides und alles Bösen, dass der Mensch dem Bösen nachgefolgt ist und dass er selber ein böses, verkehrtes Herz hat und dass er dem anderen bereit ist, Herzeleid anzutun, nur um sein eigenes Ego zu befriedigen und seine Bedürfnisse und Begierden zu verwirklichen. Daher kommt das Leid und das Böse und die Not. Und die betrifft jeden Menschen auf der ganzen Welt. Ganz egal, ob reich oder arm, ganz egal, ob in Europa oder in Afrika, ganz egal, wo auch immer wir sind diesen Dingen unterworfen, weil die Welt in dem Bösen ist, so sagt es Gottes Wort, unter der Macht des Satans. Dieses Leid trifft auch die Menschen, die ferne von Gott sind, die nicht an Gott glauben wollen. Sie sind genauso Geschöpfe Gottes, da können sie gar nichts dran ändern. Auch wenn sie Gott verleugnen, sind sie doch in der Hand des lebendigen Gottes. Und Gott hat es so geordnet, dass die Menschen dieser Welt von dem Folgen ihrer Sünde und ihrer Rebellion gegen Gott auch die Früchte ernten müssen. Das ist ein Gesetz dieses Universums. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und es ist ja interessant, wenn Menschen, die gar nichts von Gott wissen wollen, die rebellieren gegen Gott, wenn sie in Leid kommen oder wenn sie Leid erleben, vielleicht einen Sturm, der hunderttausende Menschenleben gekostet hat, dann sagen sie, wie kann Gott es zulassen? Sie ballen ihre Faust gegen Gott und klagen Gott an, obwohl sie doch eigentlich gar nicht an ihn glauben. Dabei müssen sie sich selbst anklagen, denn letztlich kommt dieses Böse, weil der Mensch den Teufel zu seiner Autorität und zu seinem Gott gewählt hat, statt dem Herrn Jesus und dem lebendigen Vater im Himmel. Das ist die letzte Quelle alles Leides und aller Not. Und der Mensch ohne Gott, er verbittert, er verhärtet sich. Wenn er Leid erlebt, wenn er Krankheit erlebt, wenn er erlebt, wie böse Menschen, die genauso sündig und gottlos sind wie er selber, ihn quälen und ihm Not bereiten, dann knirscht er mit den Zähnen und ballt die Fäuste und rebelliert dagegen, verhärtet sich, schlägt aus. Woher weiß ich das? Ich war selber so einer. Ich habe mich mit 30 Jahren bekehrt, nachdem ich früher ein Marxist war, ein Rebell, der die Faust geballt hat und gesungen hat, es rettet uns kein höheres Wesen, die Internationale. Ja. Bis ich einsehen musste, dass ich selber einen Retter brauchte und mich selbst nicht retten konnte und die Welt schon gar nicht. Und die Kommunisten haben die Welt auch nicht retten können. Sie mussten abdanken. Der lebendige Gott allein ist der Retter. Ja, aber deswegen weiß ich, wie ein Mensch ohne Gott empfindet, wenn er leiden muss. Er verhärtet sich, er lehnt sich auf dagegen. Ja, und wir Christen? Was sagt uns dieses Bibelwort? Gott mutet uns zu, dass auch wir Krankheit erleben, Not, Schwachheit, dass wir einen schwierigen Chef haben, der uns schikaniert, vielleicht sogar in der Familie Not, in der Ehe Not, Streit, bitteres Herzeleid, Kinder, die ungehorsam sind, die wegrennen, die alle möglichen Nöte verursachen. Alle diese Dinge lässt Gott zu. Und heißt es, dass Gott uns nicht lieb hat, dass er sich nicht um uns kümmert, dass er sich von uns abgewandt hat? Wieso solche Gedanken wollen dann auch im Herzen eines Kindes Gottes manchmal aufsteigen? Und letztlich ist es manchmal der Teufel, der uns solche Gedanken einreden will. Manchmal ist es auch unser eigenes Herz, das oft so ungläubig ist. Aber hier sagt uns dieses Bibelwort etwas ganz anderes. Die Bibel zeigt uns, dass Gott seine wunderbare, gnädige Hand über jedem Kind Gottes hat. Dass dieses Kind Gottes wissen darf, es wird durch die Kraft Gottes bewahrt, durch den Glauben zu der Errettung, die einmal kommen wird. Wir sind in der Hand Gottes, auch wenn uns Leid und Not und Schwierigkeiten treffen. Das ist dieser Trost, den dieses Bibelwort den Kindern Gottes ausspricht. Ja, warum lässt Gott es zu, dass wir in Schwierigkeiten und Nöte kommen? Da ist eine Rede davon, dass wir in Prüfungen kommen. Das ist ein ganz interessantes Wort. Mein Vater war Ingenieur. Und er war an der Hochschule Dozent für Material- und spanlose Verformung. Das heißt, er hat Metallplatten gehabt und da hat er mit einer Presse einen riesen Druck auf die ausgeübt und die mussten dann in irgendeine Form kommen, zum Beispiel eine Motorhaube von einem Auto. Und das ist ja ganz interessant, da gab es ganz unterschiedliche Metalle, Legierungen, ne? Mischung von verschiedenen Metallen, manche, die technisch begabt sind, kennen sich da aus. Und es gab Legierungen, die sind unter diesem Druck gerissen, gebrochen, die konnte man nicht verformen. Und andere, die haben nachgegeben und die konnte man unter Druck verformen. Und er hatte dieses Prüflabor und da wurden jetzt verschiedene Metallplatten aus verschiedenen Zusammensetzungen in die Presse gespannt. Und dann kam dieser Stempel runter mit enormer Kraft und Macht und hat Druck ausgeübt auf das Metall. Und das eine Metall ist gebrochen, gerissen, untauglich, konnte man nicht nehmen. Und das andere Metall hat nachgegeben, hat sich formen lassen, das konnte man nehmen. Damit konnte man arbeiten. Das ist Prüfung. Prüfung bedeutet, dass die Echtheit, die Tauglichkeit eines Werkstoffes unter extremen Bedingungen erprobt wird. Das geht nicht im Schönwettermodus. Das geht nicht, wenn wir gar keine Belastung ausüben. Ja, da wurden enorme Kräfte, stärkere Kräfte ausgeübt als normalerweise, damit man genau gesehen hat, ist das jetzt ein gutes Metall oder nicht. Und genau dasselbe tut Gott mit dem Glauben seiner Kinder. Er setzt ihn Belastungsproben aus. Prüfungen, die uns manchmal in extreme Bedingungen bringen, wo sich zeigen soll, ob unser Glaube echt ist. Und das ist Gottes Liebe, die das tut. Gott ist dabei sehr fürsorglich. Er meint es gut mit uns. Er möchte, dass unser Glaube bewährt wird. Und Bewährung, das ist eigentlich genau das, dass durch die Prüfung, durch schwierige Bedingungen, die Echtheit und Tauglichkeit erwiesen ist. Dann ist ein Glaube bewährt, wenn er durchs Feuer gegangen ist. Und es ist ja interessant, dieses Beispiel. Gott gebraucht Leiden und Nöte, um uns zu läutern. Auch das ist im Grunde ein technischer Begriff. Läutern, reinigen, das hat man tatsächlich mit dem Gold früher gemacht. Weiß nicht, wie man es heute macht, vielleicht immer noch so. Also wenn wir so einen Goldklumpen hatten, dann war der nicht rein. Da waren alle möglichen Beimischungen von anderen Materialien dabei. Und dann hat man diesen Goldklumpen heiß gemacht. Man hat ihn erhitzt so stark, bis das Gold flüssig wurde und gekocht und gebrodelt hat. Und dann haben sich aufgrund des unterschiedlichen Gewichts die Zusatzstoffe, die unreinen Vermischungen ausgeschieden und sind auf dem Gold geschwommen als ein Schaum. Und den Schaum hat man abgeschöpft und es war der Abschaum. Ja, das ist das Unreine, der Abschaum. Und dann, hat man dann das Gold in Ruhe gelassen? Nein. Dieser Vorgang wurde mehrfach wiederholt. In den Psalmen lesen wir, dass das Wort Gottes siebenfach geläutertes Silber ist. Immer wieder erhitzen. Dann kamen vielleicht noch andere Verunreinigungen raus. Und wenn dieser Prozess abgeschlossen war, dann hatten wir reines, lauteres Gold. Und genau das, sagt Gottes Wort, tut Gott mit uns. Er bringt uns immer wieder in Hitze, in Bedrängnis, unter Druck. Er will, dass unser Glaube geläutert wird, frei wird von den Schlacken und Beimischungen, von Eigensucht, von Auflehnung gegen Gottes Führungen. Und dazu sind die Bedrängnisse von Gott in unser Leben hineingeordnet. Sie sind Bewährungsproben, Prüfungen der Echtheit des Glaubens. Und wenn wir dadurch Gottes Hilfe und Gnade durchgekommen sind, was ist dann? Am Ende steht Lob, Ehre und Herrlichkeit. Am Ende steht das Preisgericht des Herrn Jesus im Himmel, wenn er die Seinen vor sein Angesicht bringt. Und dann werden, denke ich, unsere ganzen Lebensläufe, auch die Prüfungssituation, aus göttlicher Sicht beleuchtet und der Herr erklärt uns vieles und wir werden vieles verstehen, was wir hier auf der Erde nicht verstehen. Hier auf der Erde ist es ganz normal, dass Gläubige fragen müssen, Herr, warum? Warum hast du das zugelassen? Warum muss ich durch so schwere Wege gehen? Und ich glaube, Gott macht uns keine Vorwürfe, wenn wir diese Frage stellen, wenn wir in innerer Not sind ab und zu. Wir müssen nur aufpassen, dass wir uns nicht verbittern und verhärten gegen Gott. Denn eines dürfen wir wissen, die Frage warum, werden wir meistens erst im Himmel beantwortet bekommen. Aber es gibt eine ganz andere Frage. Die sollten wir stellen in den Prüfungen. Die lautet, wozu? Was ist dein Ziel mit mir? Was möchtest du bei mir verändert haben? Wo sind Schlacken in meinem Herzen und meinem Leben, die du ausschmelzen willst? Wenn wir diese Frage stellen, dann kommen wir schon viel weiter als mit der Frage, warum? Ja? Wozu? Herr. Und dann dürfen wir wissen, Gott hat immer ein gutes Ziel mit uns, auch wenn es schwer ist. Gott hat immer ein gutes Ziel. Seine Liebe ist es, die uns die Prüfungen sendet. Und wisst ihr, wir haben oft das Ziel nicht im Auge. Wir haben den Ausgang, das Ende nicht im Auge, sondern wir sehen nur, es wird alles immer schwärzer, es wird immer schwieriger, es wird immer enger um uns und uns wird bange. Das ist normal. Erleben wir. Aber wisst ihr, Gott sieht schon das Ziel. Gott sieht unser Leben von dem Ziel der Herrlichkeit her. Und das erklärt viele Führungen in unserem Leben. Dass Gott schon diesen Moment sieht, wo er sein Kind, sein geprüftes und geläutertes Kind nach den Leiden dieser Zeit in der Himmelsherrlichkeit in den Arm nehmen wird. Und wo er ihm zeigen wird, wozu und warum. Und dann wird es Lob, Ehre und Herrlichkeit geben. Das heißt, wir werden Gott loben und preisen über jeder Führung unseres Lebens. Glaubt ihr das? Ich bin im Glauben davon überzeugt. Ich weiß es bei manchen Sachen auch noch nicht so genau, warum und wie, aber ich bin überzeugt, wir werden sagen, Vater, du hast alles gut gemacht in meinem Leben. Und auf der anderen Seite werden wir selber das Lob und einfach die Anerkennung und den Trost unseres Gottes und Herrn erfahren. Und dort wird Freude sein. Was ist es, was einen Christen durch Leiden hindurchträgt? Das ist die Liebesbeziehung und Glaubensbeziehung zu dem Herrn Jesus. Das ist der große Unterschied, dass wir als gläubige Christen wissen, wir haben einen Herrn im Himmel, der uns lieb hat, der als der gute Hirte Tag für Tag, Stunde für Stunde bei uns ist. Und dieser gute Hirte, er steht uns bei in allen Bedrängnissen. Er erspart sie uns nicht, aber er geht mit durch. Das ist doch das Entscheidende. Dieser gute Hirte, er liebt uns und er hat zuallererst die größte Bedrängnis auf sich genommen. Das darf uns auch trösten. Ja? Der Herr Jesus hat einmal gesagt, eine Taufe habe ich vor mir, nämlich den Kreuzestod. Und wie bin ich bedrängt, bis sie vollendet ist. Der Herr Jesus hatte viel mehr Bedrängnisse als irgendein Christ auf der Welt. Der Herr Jesus musste in die Stunde des Zorngerichtes Gottes für uns gehen. Er musste dort alle deine und meine Schuld und Verfehlung und Sünde tragen und das Gericht, den Zorn Gottes erdulden am Kreuz für dich und für mich, für alle unsere Verfehlung. Das ist die größte Bedrängnis, die im Universum je überhaupt stattgefunden hat. Die hat ausgerechnet der Sohn Gottes, der Herr des Universums getragen. Für uns, für dich und für mich. Daran dürfen wir denken, wenn wir in Bedrängnis sind. dass der Herr Jesus um unsertwillen ganz anders noch bedrängt war. Und dass er Dinge erlitten hat, die wir nie auch nur annähernd erleiden können, als er am Kreuz den Zorn Gottes für uns trug. Und dann wird die Bedrängnis leichter. Dann wissen wir, wir können aufblicken zu diesem Herrn, der jetzt das Ende seiner Leiden und Bedrängnisse längst hinter sich hat, der verherrlicht zur Rechten Gottes ist, der aber Mitleid mit uns haben kann, der uns kennt und sieht und geleitet. Ihn dürfen wir lieben, an ihn glauben wir. Wisst ihr, und Glauben ist nicht der Glaube, der den Herrn für lieb hält, wenn es ihm rundum gut geht. Sondern Glaube ist das, dass wir mit dem Herrn Jesus und seiner Gnade und Liebe rechnen, wenn es uns schlecht geht. Wenn wir gar nichts sehen und fühlen. Glaube hat nicht etwas mit Gefühl zu tun, sondern Glaube ist ein inneres Überzeugtsein des Herzens durch den Heiligen Geist, auch wenn die Gefühle was ganz anderes sagen. Und wir kommen in solche Situationen, wo dieser Glaube geprüft wird, wo es darum geht, dass wir wirklich an dem Herrn Jesus festhalten, auch wenn wir meinen, alles ist gegen uns und wir spüren nichts von seiner Liebe. Wir brauchen nichts spüren, ihr Lieben. Wenn wir ans Kreuz uns erinnern, an das erinnern, was der Herr Jesus für uns getan hat, dann wissen wir, dass er uns lieb hat. Ganz egal, wie es uns jetzt im Moment geht. Das ist dieser Glaube, der nicht auf die Gefühle achtet, nicht auf das Sichtbare, sondern der sich an den unsichtbaren Herrn Jesus hält, als sähe er ihn. Dieser Glaube, den sucht Gott, dieser Glaube, den wirkt Gott in unseren Herzen und dieser Glaube wird getestet, wird geprüft. Jetzt müssen wir unter Umständen manchmal traurig sein. Jetzt verstehen wir manches nicht, jetzt sind wir manchmal in Dunkelheiten, aber dann heißt es, das Endziel des Glaubens, wenn das erreicht ist, wenn wir in der Himmelsherrlichkeit sind, dann wird Jubel und Freude sein bei uns. Und der Christ hat diese Hoffnung, diese Zukunftsperspektive und deswegen kann er auch durch die Leiden durchgehen. Dort, wo ein Mensch ohne Gott vielleicht vollends verbittert und sagt, so und jetzt mache ich meinem Leben ein Ende, jetzt steige ich aus. Jetzt begehre ich auf, da kann der Christ sich beugen und warten und leiden um des Herrn Willen. Ja, wir wollen diese Wahrheit noch ein bisschen vertiefen anhand einiger Bibelstellen. Noch ein paar Gedanken dazu äußern. Zunächst mal eine ganz grundlegende Sache, dass für ein Kind Gottes das Leid und die Not nie blinder Zufall ist. Dass es nie sagen kann, ich habe Pech gehabt, das war ein Schicksalsschlag, sondern wir wissen, alle Dinge, auch die schweren, kommen aus der Hand unseres Gottes. Das ist ein ganz interessantes Wort, 2. Chronik 11, Vers 4. Es war ein König Judas, der eine schmerzhafte Niederlage erlitten hat aufgrund seines Hochmuts und seiner jugendlichen Unbekümmertheit um Gott, hat er plötzlich 2/3 seines Königreiches verloren. Das war Rehabeam, dieser König, der plötzlich erleben musste, dass die ganzen Israeliten sich von ihm abgewandt haben. Und dann hat er zum Krieg gerüstet und hat gesagt, denen zeige ich's. Jetzt kommt die Rache. Und dann spricht der Herr etwas. 2. Chronik 11, da kommt Gott und zeigt ihm seine Perspektive, seine Sicht. So spricht der Herr, ihr sollt nicht hinaufziehen und nicht gegen eure Brüder kämpfen. Kehrt um, jeder zu seinem Haus, denn von mir aus ist diese Sache geschehen. Das ist so wichtig. Wenn wir in Schwierigkeiten sind, dann dürfen wir wissen, es kommt vom Herrn. Der Herr hat es zugelassen. Wir können nicht Menschen verantwortlich machen. Wenn wir jetzt anfangen, gegen Menschen zu kämpfen, gegen Umstände zu kämpfen, dann sind wir völlig falsch. Wir dürfen es aus der Hand des Herrn annehmen, die Bedrängnis, in die wir geraten sind. Gott ist souverän, er ist allmächtig, er hat es so verordnet. Und dann dürfen wir es auch aus seiner Hand annehmen. Die Klagelieder sagen uns darüber auch etwas. In einer ganz ernsten extremen Notsituation betet der Prophet Jeremia und mitten im Leiden sagt er etwas, was uns auch ganz hilfreich ist und was ganz wichtig ist für uns. Vers 37, Klagelieder 3. Wer hat je etwas gesagt und es ist geschehen, ohne dass der Herr es befahl? Geht nicht aus dem Mund des Höchsten hervor das Böse und das Gute? Was beklagt sich der Mensch, der noch am Leben ist? Es hätte sich wahrlich jeder über seine Sünde zu beklagen. Lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen und umkehren zum Herrn. Lasst uns unsere Herzen samt den Händen zu Gott im Himmel erheben. Das ist Glaube in Aktion. Glaube in der Bedrängnis. Der Herr hat es so geordnet. Und was können wir tun? Wir dürfen uns nicht auflehnen, sondern wir dürfen uns beugen. Wir dürfen es annehmen aus der Hand Gottes. Und dann geschieht etwas Kostbares, dass nämlich unser Herz gereinigt und geläutert wird. Wisst ihr, wir können aus den Prüfungen Gottes davonlaufen. Wir können sagen, jetzt sage ich meinem Chef mal die Meinung, wenn er mich schikaniert, anstatt es aus Gottes Hand zu nehmen und uns zu unterwerfen. Nur dann kommt Gott nicht zu seinem Ziel mit dieser Anfechtung und Prüfung. Dann laufen wir aus der Schule, dann lernen wir die Lektion nicht. Wir lernen sie nur, wenn wir wissen, Gott hat es hineinverordnet in mein Leben. Und es ist gut so, auch wenn ich es nicht verstehe. Und Gott wird mich auch wieder durchbringen, rausbringen aus der Prüfung. Die brauchen wir und die dürfen wir haben. Ja? Es gibt verschiedene Zwecke, die Gott mit den Züchtigungen und Nöten und Prüfungen hat. Auch das lehrt uns die Bibel. Ich möchte das nur kurz erwähnen. Eine Form der Leiden und Nöte ist schlicht und einfach auch göttliche, väterliche Züchtigung, weil wir gesündigt haben und von dem Herrn abgewichen sind. Auch das ist nicht der Zorn Gottes, der uns zum Gericht treffen würde, sondern das ist Gottes väterliche Liebe, die uns zurechthelfen will durch Leiden und Nöte, wenn wir abgeirrt sind. Das finden wir in Hebräer 12 und das wollen wir einmal uns noch in Erinnerung rufen. Diese väterliche Züchtigung Gottes für Kinder, die ungehorsam waren, die Böses getan haben, die eigenwillig gewesen sind und die Wege des Herrn verlassen haben. Und da sind wir alle in Gefahr. Da heißt es in Vers 4, Hebräer 12, Vers 4 folgende: Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht: Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Ja, die heutige humanistische Gesinnung würde sagen, ja, was ist denn das? Wenn Gott liebt, wie kann er denn dann züchtigen? Das ist töricht, wenn man so redet. Warum brauchen wir Züchtigung, manchmal auch Schläge? Weil wir von unserem Fleisch, von unserer menschlichen Natur her widerspenstig, ungehorsam, undankbar und verkehrt sind. Wenn wir unserem eigenen Herzen folgen würden, wir würden unser Leben ruinieren. Und deswegen gebraucht Gott manchmal väterliche Zucht, schmerzhafte Schläge, auch wenn es sein muss, um seine Kinder zur Besinnung zu bringen, zurechtzubringen, dass sie Buße tun und ihre Wege wieder neu auf den Herrn ausrichten. Und wohl uns, wenn wir solche Züchtigung annehmen. Wir lesen ja weiter, Vers 7, wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und nicht Söhne. Zudem hatten wir unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien. Er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Wie schön ist es zu wissen, dass Gott unser Bestes im Sinn hat, wenn er uns auch züchtigt. Dass manche Leiden und Nöte uns korrigieren, uns zurechthelfen sollen. Wisst ihr, das ist meistens erst, wenn wir eine andere Sprache Gottes nicht gehört haben. Das allererste, was Gott mit seinen Kindern tut, wenn sie in die Irre gehen, wenn sie sündigen und Fehler machen und abweichen, das ist, dass er sie mahnt durch sein Wort, durch das Gewissen. So machen wir es als Eltern auch. Ja? Zuallererst einmal kommt die sanfte Ermahnung, dass das Herz des Gläubigen erweckt wird. Oh, ich bin auf falschen Wegen. Ich sollte umkehren zu meinem Gott und Vater. Und wenn wir das nicht hören, wenn wir so einige Warnschilder und rote Ampeln überfahren haben, dann redet Gott anders. Und das ist Liebe. Dann redet Gott mit schwierigen, notvollen Dingen, die uns treffen. Und spätestens dann sollten wir aufwachen und uns prüfen vor Gott. Herr, was willst du mir dadurch sagen? Nicht jammern, nicht aufbegehren, nicht mutlos und depressiv werden, das ist keine Antwort auf Gottes Erziehung, sondern dass wir beten, Herr Jesus, stell mich in dein Licht, zeige mir, wo du etwas bei mir verändern willst, wo ist der faule Punkt, wo ist die Sünde, wo ist der Punkt, wo ich abgewichen bin. Das ist, was ein Kind Gottes dann beten sollte und wo wir Gewinn ziehen aus diesen Nöten. Und dass wir einfach wissen, Vater, du meinst es gut mit mir. Wenn Gott einen Menschen laufen lässt auf dem Weg der Sünde, ohne ihn zu korrigieren und durch Leiden zurechtzubringen, das ist das Allerschlimmste. Die Bibel sagt, das ist ein Unechter und kein Sohn. Aber wenn wir gezüchtigt werden, dann dürfen wir wissen, auch Vers 11 noch, alle Züchtigung aber erscheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Seid ihr in der Übung? Seid ihr in der Schule des Herrn oder lauft ihr Gott aus der Schule? Wenn wir in der Schule des Herrn sind, dann ist das Ende der Züchtigungswege immer Friede. Dankbarkeit, Beugung, das Wissen, Gott hat es gut gemacht. Und dann geht es weiter. Und irgendwann kommt die nächste Lektion. Wir sind nicht fertig. Wir sind nicht am Ende unserer Lernprozesse, sondern sie gehen unser Leben lang weiter in der einen oder anderen Form. Und immer ist es die Vatergüte Gottes, die uns führt und leitet. 1. Mose 50, 20. Einer, der durch schwerste Prüfungen ging, darf uns ein Vorbild sein. Josef. Josef, der Geheiligte unter seinen Brüdern, der den Herrn besonders lieb hatte und ausgerechnet, er wird in die Sklaverei verkauft. Ist es nicht schrecklich? Hat Gott ihn da im Stich gelassen? Hat Gott es böse gemeint mit ihm? Nun am Ende seiner Lebenswege sagt er, Vers 20 in 1. Mose 50, ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Wisst ihr, vielleicht sind es auch Verwandte, nahestehende Menschen, vielleicht auch Kinder Gottes, die uns Not und Leid zugefügt haben, absichtlich oder unabsichtlich. Können wir dann so reden, wie Josef redete? Dass wir sagen, ihr habt es vielleicht böse gemeint, aber Gott hat es gut gemeint. Ich vergebe euch, ich bin im Frieden mit euch, ich sage Ja zu dem allem. Ich mache euch keine Vorwürfe mehr. Ist es so? Oder haben wir in unserem Herzen noch Bitterkeit und Vorwürfe gegen Gott oder gegen Menschen? Gott möchte, dass wir genau an den Punkt kommen, wo Josef war. Er wurde geläutert durch diese Schwierigkeiten. Und wisst ihr, wenn Josef kein Sklave gewesen wäre, wenn er nicht im Gefängnis gewesen wäre, glaubt ihr, er hätte schadlos der zweite Mann nach dem Pharao sein können? Da kennen wir unser Herz nicht. Josef musste erst gebeugt und geläutert und zerbrochen werden, damit er diese hohe Stellung überhaupt überlebt hat geistlich und nicht zu einem Götzenanbeter geworden wäre, zu einem zweiten Pharao. Gottes Wege sind genau richtig. Ich möchte noch ein zweites Beispiel anführen von einem Mann Gottes, den wir auch gut kennen. Das war Mose. Wisst ihr, Mose hatte viel mit dem Herrn erlebt. Aber der Herr hat ihn hart gezüchtigt an einem Punkt, wo es dem Mose sicher am schwersten gefallen ist. Sein großer Auftrag war ja, das Volk aus Ägypten ins gelobte Land zu bringen. Glaubt ihr, dass Mose manches Mal sehnsüchtig war nach diesem Land Kanaan? Das war das Ziel. Und er war der Führer. Und was passierte? Er war an einem Punkt Gott ungehorsam. Und Gott hat gesagt, du wirst das Volk nicht in das gelobte Land bringen. Du darfst es nicht. Du warst ungehorsam, du musst vorher sterben. War das schwierig für Mose? Ich glaube schon. Wir lesen, dass Mose danach noch einmal bittet und sagt, Herr, kannst du nicht doch mich in dieses Land kommen lassen? Der Herr sagt, nein. Und dann sagt Mose am Ende etwas. Und das finde ich so interessant, vor diesem Hintergrund. 5. Mose 32. Dieser Mann Gottes ist am Ende der Führungen des Volkes Gottes. Er spricht noch einmal zu dem Volk Israel und da sagt er etwas am Ende seines Lebens, wo er so viele Jahre mit dem Herrn erlebt hat. 5. Mose 32, Vers 3 und Vers 4. Denn ich will den Namen des Herrn verkünden. Gebt unserem Gott die Ehre. Er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Ich finde das so interessant, weil Mose hat es gesagt, nachdem er gewusst hat, er darf wirklich nicht ins gelobte Land. Gott hat ihn gezüchtigt und dann sagt er, alle seine Wege sind gerecht. Er ist ohne Fehl und Tadel. Er ist ein Gott der Treue. Können wir das auch so sagen, wenn wir geprüft werden? Wenn vielleicht Wegführungen uns versperrt sind, da gibt es vielleicht manche Schwestern, die wünschen sich sehnlich einen Mann und Gott führt es anders. Können wir dann trotzdem Ja sagen? Gott ist vollkommen, seine Wege sind gut. Da gibt es vielleicht einen jungen Mann, der möchte gerne Missionar werden. Wir haben es gehört von dem Georg Müller, dann wird er plötzlich krank und es geht nicht. Er muss da bleiben, alle seine Lebenspläne und Hoffnungen. Gott macht einen Strich durch. Können wir dann auch noch sagen, alle seine Wege sind gerecht. Er ist untadelig, vollkommen. Versteht ihr, dort ist die Prüfung. Und wenn wir Gott wirklich uns ergeben, kapitulieren, uns in seine Hand geben, ohne Wenn und Aber, dann können wir das sagen. Von ganzem Herzen sagen, jawohl, auch die schweren Dinge in meinem Leben sind gut. Meine liebe Frau ist unehelich geboren. Sie hat nie einen Vater gekannt. Zwar in manchem eine Not, als wir dann gläubig waren, selber Familie hatten, haben wir gemerkt, uns fehlt dieses Vorbild. Ja, wir haben beide keine gläubige Familie gehabt. Und es war für sie ganz wichtig, dass sie an irgendeinem Punkt sagen konnte, danke Vater im Himmel, auch für diese Lebensführung. Danke für jede Schwierigkeit in meinem Leben. Sonst hätte sie vielleicht den Herrn gar nicht gefunden, wenn alles glatt gelaufen wäre. Ja? Wissen wir das? Nein, wir wissen es nicht. Wir dürfen einfach Ja sagen zu Gottes Wegen und Führung. Und das ist so wichtig, dass wir das buchstabieren. Jeder hat seine eigenen Nöte. Jeder hat seine eigenen Schwierigkeiten, wo es ihm schwerfällt, Ja zu sagen. Und genau daran müssen wir arbeiten und bleiben, bis wir von Herzen Ja sagen können und sagen können, jawohl, Gott ist ein vollkommener Gott. Seine Wege sind wunderbar und herrlich und ich will ihn preisen, auch wenn ich durch Leiden gehe. Das ist die Schule Gottes. Dahin will Gott uns bringen. Und dann dürfen wir einfach ruhen in dem Willen des Vaters, der uns lieb hat. Ich lese dazu nochmal Römer 8. Es gibt ja so viele Stellen, wir können sie gar nicht alle erwähnen. Aber das ist ja eine klassische Stelle, und sie ist so wertvoll, auch wenn wir sie schon oft gehört haben. Römer 8, Vers 28 folgt. Auch das wurde gesagt zu Christen in der Bedrängnis, zu Christen, die von der Obrigkeit bedrängt waren, die von ihren heidnischen Nachbarn bedrängt waren, die verfolgt wurden von Gottlosen, die sie verleumdet haben, die Böses gegen sie vorhatten. Und dann lesen wir Vers 28, Römer 8. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Das ist ganz interessant. Da ist ein Wort drin, das haben wir heute als Fremdwort, Synergie. Das ist ein Zusammenwirken verschiedener Kräfte zu einem bestimmten Ziel. Ja? Und hier steht, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zusammenwirken zum Guten, wenn man es wörtlich übersetzt. Ja? Also die Segnungen, die Freuden, die Erfolge, aber auch die Leiden, die Krankheiten, die Nöte, die durchgestrichenen Lebensführungen, alles wird den Kindern Gottes zusammenwirken, dass es das Allerbeste für sie wird. Glauben wir das? Das dürfen wir vielleicht jeden Tag neu buchstabieren. Aber das ist es, was letztlich ein Kind Gottes wissen darf. Und was letztlich einem Kind Gottes Kraft gibt, durch Leiden und Prüfungen und Schwierigkeiten durchzugehen. Gott macht es gut. Gott führt es zum Guten hinaus. Vers 29. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also was ist das Ziel Gottes? Wisst ihr, unser Ziel ist vielleicht ein schönes, bequemes Leben, erfolgreiche, gebahnte Wege, keine Krankheiten, Familie, Kinder. Aber Gott hat andere Ziele mit uns. Gott hat Ewigkeitsziele mit uns. Gott möchte letztlich, dass wir immer mehr dem Herrn Jesus Christus ähnlicher werden, dass sein wunderbares Bild in uns geprägt wird. Und das bedeutet Zerbruch für das Fleisch, für den alten Menschen. Das bedeutet Sterbenswege, Todeswege. Gestern haben wir davon gehört. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bringt es keine Frucht. Also das sind diese Dinge. Deswegen kann ein Kind Gottes sagen, jawohl, es ist gut für mich, dass ich leide. Es ist gut für mich, dass meine Pläne zunichte geworden sind. Das können wir im Glauben sagen, wenn wir um unseren Gott wissen, der alle Dinge dazu zusammenwirken lässt, dass wir Christus ähnlicher werden, dass sein Plan in unserem Leben verwirklicht wird. Nicht unsere Pläne, sondern Gottes Pläne. Und dann heißt es weiter, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie soll er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das ist auch so ein Gedanke. Wir wissen gar nicht so recht, was wir sind. Wir sind Kinder Gottes, Söhne Gottes in Christus. Wir sind Erben des Universums, Erben aller Dinge, Miterben des Christus. Das ist uns gar nicht klar. Wir werden ein Reich erben, wir werden mitregieren. Wir werden Könige und Priester sein in der Herrlichkeit. Und dazu müssen wir zubereitet werden in dieser Zeit. Das ist auch so ein Gedanke Gottes, den wir nicht so ganz verstehen. Manche Leiden, manche Schwierigkeiten, die wir erdulden, da werden wir vielleicht später sagen, ja, das musste sein, weil ich zubereitet werden musste als ein Erbe der ewigen Herrlichkeit. Unsere Gedanken sind so oft in dieser Zeit, in dieser Welt, in diesem geringen, kurzen Zeitraum unseres irdischen Lebens gefangen. Und Gottes Gedanken reichen bis in die Ewigkeit. Und dann sehen die Dinge ganz anders aus. Das ist so wichtig, dass wir das immer wieder uns festhalten. Wir haben alles geschenkt bekommen. Und wenn wir solche Erben sind, dann müssen wir auch geläutert und zubereitet und erzogen werden für ein solches Erbe. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Und dann heißt es in Vers 37, aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist etwas so Gewaltiges. Mit dem Herrn Jesus, weil er uns liebt, weil er für uns eintritt, können wir durch die schwierigsten Dinge durchkommen. Wir wissen, Gott ist für uns. Er ist niemals gegen sein Kind. Auch nicht in den schwierigsten Leiden. Er ist immer für uns. Er meint es gut. Und dann gibt es noch andere Verheißungen, die uns da ganz wichtig sind als Trost, wenn wir in Leiden sind. 1. Korinther 10, ganz wichtig. 1. Korinther 10, Vers 13. Da geht es auch wieder um dieses Wort Versuchung oder Prüfung. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung oder Prüfung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Ist es nicht kostbar, wenn wir im Leiden drin sind, in einer schweren Krankheit, vielleicht Arbeitslosigkeit, irgendeine Not, dann neigen wir dazu, einen verengten Blick zu bekommen, wo alles um uns dunkel und schwierig wird. Ja? Wir sehen den Ausweg nicht. Aber dann dürfen wir wissen, mein Gott und Vater hat den Ausweg aus dieser Drangsal schon längst geplant und festgelegt. Der ist schon da. Ich sehe ihn noch nicht, aber er ist da. Gott hat ihn bereitet, bevor er mir die Prüfung überhaupt geschickt hat. Ist es ein Trost? Aber ganz gewiss, wenn wir im Glauben mit unserem Herrn rechnen. Gott hat auch jede Prüfung schon abgewogen vorher mit väterlicher Liebe, ob wir als seine Kinder diese Prüfung ertragen können oder nicht. Gott gibt uns nichts, was über unsere Kräfte geht. Manchmal meinen wir, es sei über unsere Kräfte, aber da rechnen wir nicht mit dem Herrn. Ja? Sondern wir dürfen wissen, Gott hat es abgewogen und Gott hat den Ausgang schon gegeben. Und wir können es ertragen im Vertrauen auf unseren Herrn. Und dann haben wir diese Zusicherung, die wir auch gerade gelesen haben. Wenn wir im Leiden in der Prüfung sind, dann ist oben in der Himmelsherrlichkeit einer, der mit vollkommener Liebe und Einfühlung und Barmherzigkeit für uns betet und eintritt vor dem Thron Gottes. Das ist der Herr Jesus. Wir lesen das so interessant auch in Lukas 22. Da war der Petrus dran mit der Prüfung seines Lebens. Ja, der Petrus, der so eifrig war, so hingegeben an den Herrn und so selbstbewusst und so von sich eingenommen. Niemals werde ich dich verleugnen, wenn alle dich verleugnen. Und dann kam die Prüfung. Und dann hat er versagt. Aber was sagt ihm der Herr Jesus schon vorher? Lukas 22, Vers 31 und 32. Und das dürfen auch wir für uns wissen. Es sprach aber der Herr, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Das kommt vor, das lesen wir auch im Buch Hiob. Ja? Und der Herr Jesus, er hat dem Teufel nicht gewehrt. Der Teufel durfte diese Prüfung durchführen. Aber er hat was ganz Wunderbares gemacht. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Das tut der Herr. Er geleitet uns, er betet für uns, er tritt für uns ein vor dem Thron des Universums, vor dem allmächtigen Gott. Und deswegen kommen wir durch. Nicht um unsertwillen, nicht weil wir so stark, so mutig, so treu wären. Wir sind ein Häufchen Elend ohne den Herrn Jesus. Aber er ist treu. Er ist stark. Er ist unser barmherziger Hohepriester. Auch das vielleicht noch als Trostwort. Im Hebräerbrief finden wir das ja so wunderbar bezeugt. Hebräer 4, Auch das wurde wieder zu leidenden Christen geschrieben, die verfolgt waren, die unter Druck waren. Hebräer 4, Vers 14. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht oder geprüft worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Der Herr Jesus kann mit unseren Prüfungen Mitleid haben. Er ist durch. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Wir dürfen zum Herrn gehen. Wir dürfen ihn bitten. Wir dürfen ihm unser Herz ausschütten, ihr Lieben. Auch wenn unser Herz beschwert ist, wir dürfen es dem Herrn sagen. Aber dann dürfen wir auch sagen, Herr Jesus, und ich glaube und vertraue, dass du mich durchbringst. Noch eine Verheißung von diesem herrlichen hohen Priester in Hebräer 7. Auch das ist für unsere Anfechtungen ein Trost. Da ist die Rede von dem hohen Priester nach der Weise Melchisedeks, dem Herrn Jesus, der auferstanden ist, der verherrlicht ist. Vers 24. Er aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, auf das Völligste, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Ist das nicht wunderbar? Der Herr Jesus bringt dich und mich durch. Es kommt überhaupt nicht darauf an, ob wir stärker oder schwächer sind, sondern es kommt auf den Herrn an. Er ist stark genug. Er ist der hohe Priester, der uns auf das Völligste zu erretten vermag. Denn ein solcher hoher Priester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist. Kann der Herr Jesus dich retten und durchbringen durch allerlei zeitliche Bedrängnis? Kann er das? Ganz gewiss. Wird er das? Ganz gewiss. Ja? Seine Verheißungen sind Wahrheit. Wir dürfen uns auf sie stützen. Wir dürfen im Glauben festhalten daran. Noch ein Vorbild. Jakobus am Ende 5, Vers 11. Da ist die Rede von Hiob, dem einen Gläubigen, der geprüft wurde auf eine ganz schreckliche und ernste Weise und der doch standgehalten hat. Jakobus 5, Vers 11. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Das tut uns Not, ihr Lieben. Drunter bleiben unter der Last. Drunter bleiben, ausharren in der Not, bis der Herr Jesus sie wegnimmt. Nicht vorher wegrennen, nicht zusammenbrechen. Sich vom Herrn immer wieder die Kraft schenken lassen, denn dieses standhafte Ausharren, dieses Wort, heißt im Griechischen eigentlich drunter bleiben. Drunter bleiben unter dem, was Gott uns auferlegt. Es einfach mit Gottes Hilfe tragen. Und dann wird er die Last leichter machen und er wird sie wegnehmen zu seiner Zeit. Und das hat auch Hiob erlebt. Sieh, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört. Und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Eine Zeit lang sah es für den Hiob so aus, als wäre Gott sein Feind. Er hat es eigentlich auch so gesagt, ja. Gott ist mir zum Feind geworden, er schlägt mich. Und zum Schluss musste er Buße tun und sagen, ich habe dich noch gar nicht erkannt gehabt. Jetzt aber erkenne ich dich, jetzt beuge ich mich darunter, jetzt demütige ich mich und bekenne, du hast recht. Und diese Demütigung unter die gewaltige Hand Gottes, das haben auch wir nötig. Dass unser stolzes Ich sich beugt unter Gott. Und dann können wir auch sehen, Gott ist voller Mitleid und Erbarmen. Es kommt auf das Ende an, das Gott uns bereitet hat. Und es wird immer gut sein. Ganz egal, wie deine Situation ist. Das Ende hat Gott dir bereitet und ist ein guter Ausgang, ein gutes Ende. Das dürfen wir im Glauben festhalten. Ja, und dann dürfen wir einfach erleben, dass der Herr uns, auch wenn wir durch solche Prüfungen durchgegangen sind, etwas ganz Kostbares geschenkt hat, was ohne diese Prüfungen nicht zu erreichen gewesen wäre. Ihr Lieben, ich kann das nur zum Beispiel sagen von einer Prüfung, wo ich kläglich versagt habe. Ich bin als junger Christ zu den Charismatikern gekommen, war 4 Jahre lang ein eifriger Charismatiker, habe gedacht, diese falsche Bewegung sei das echte biblische Christentum. Und dann hat Gott aufgedeckt und gezeigt, ich war verführt. 4 Jahre lang falschen Lehren gefolgt, 4 Jahre meines Christenlebens verpulvert, für nichts vergeudet. Wir waren am Ende, meine Frau und ich, wir waren zerbrochen, wir waren am Boden, wir haben nur noch gebetet und wussten uns nicht mehr weiter, wir sind gar nicht mehr in eine Gemeinde gegangen, es war eine richtige Notzeit. Wir haben unsere Sünden erkannt und bekannt, wir waren vor Gott im Staub. Das war keine schöne Zeit. Ich wünsche mir nicht bewusst wieder, aber ihr Lieben, ich weiß eines, wenn ich diesen Zerbruch, dieses Leiden nicht erlebt hätte, diese Prüfung, dann stünde ich heute nicht hier und ich könnte dem Herrn nicht dienen. Erstmal musste mein Hochmut, mein Eigenwille, mein Stolz und meine Selbstverwirklichungstendenzen, die sich unter religiösem Mäntelchen ausgebreitet haben, das musste zerbrochen werden, das musste unters Kreuz. Und deswegen kann ich nur sagen, ich bin dem Herrn dankbar für diese Prüfungszeit. Es war nötig, es war gut. Wisst ihr, das, was Gott schenken will, ist Läuterung, innere Veränderung, ein inneres Gedemütigt und Zerbrochensein vor Gott, dass wir mehr wirklich uns in seiner Hand hineingeben, ganz egal, was er mit uns tut. Diese Ergebenheit, das brauchen wir. Das haben wir aber von Natur aus nicht. Ja, wir neigen dazu, immer wieder uns gegen Gott aufzulehnen. Und deswegen, es kommt eine friedvolle Frucht der Gerechtigkeit bei diesen Prüfungen heraus, wenn wir mit dem Herrn durchgehen. Und deswegen auch ganz wichtig, und dennoch bleibe ich stets an dir, mitten in der Krise. Ich bete weiter, ich klammere mich an meinen Herrn, ich glaube an seine Güte und dann werde ich auch zum Ziel kommen. Dann wird der Herr sein Ziel mit mir erreichen. Ja, so wollen wir uns gegenseitig ermutigen, dass wir in den Prüfungen, in denen wir alle stehen, wie sie auch immer sein mögen, auf den Herrn vertrauen, auf seine Güte, auf seinen Sieg. Ich möchte schließen mit diesem Segenswunsch, den der Apostel Petrus an das Ende seines ersten Briefes gestellt hat. 1. Petrus 5, Vers 10 und 11. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, ich möchte noch aufrufen zum Gebet und würde dann das Gebet abschließen. Wir wollen uns dazu erheben.
Господь великий, прихожу к Тебе со своей молитвой, благодарю Тебя за сегодняшнюю возможность быть в этом пути Божьем, за эту проповедь. Помоги мне в дальнейшем идти, Господи, и не лишай меня в дальнейшем жажды пить воду живую. Помоги мне укрепиться, верить, пошли Духа Своего Святого, помоги приносить плоды и быть светом моим детям, моим близким, многим людям. Все, Господи, отдаю в Твои руки и прошу, веди меня, как добрый пастырь. Тебе за все хвала и благодарность, как только Ты один этого достоин. Отец, и Сын и Дух Святой, да пребудет Царствие Твое. Аминь.
Дорогой мой Господь, я благодарна Тебе за то, что Ты, Господи, даруешь нам возможность собраться в доме Твоем сейчас с нами. Дай нам услышать Слово Твое, проповедь Твою. Я благодарна Тебе, что Ты, Господи, учишь нас и помогаешь все трудности с Тобой, все переносить. И Ты нас не оставляешь, и ведешь своей рукой, учишь. Помоги, мой дорогой Господь, мне тоже, чтобы для тебя быть готовой к встрече с Тобой. Помоги все трудности с Тобой переносить, чтобы покой сохранять в душе всегда и близость с Тобой, радость в Тебе. Помоги, мой Господь, терпение, даже мне покой и быть светом в семье в первую очередь. Помоги, мой дорогой Господь, благослови всех нас, приготовь нас к встрече с Тобой. Благослови также и семью нашу, мы стал без милости, без спасения. Кому Бог, Тебе будет за все славу, благодарение. Аминь.
Ja, lieber Vater im Himmel, wir können dich nur preisen und dir von Herzen danken. Du, der lebendige, heilige Gott, vor dem wir alle schuldige Sünder waren, wo wir alle den Tod verdient hatten angesichts deiner Gerechtigkeit und Heiligkeit. Du hast dich so über uns erbarmt und hast in deiner Liebe deinen eigenen Sohn leiden lassen, hast ihn durch Bedrängnisse und Nöte gesandt, die wir uns gar nicht vorstellen können, damit er unsere Schuld wegnehme und sühne durch sein Opfer am Kreuz. Du hast uns geheiligt und gerecht gemacht, zu deinen geliebten Kindern gemacht. Und wir dürfen wissen, alle, die wir dem Herrn Jesus angehören, du bist für uns und nicht mehr gegen uns. Ach, und wenn wir Schweres und Leidvolles in unserem Leben erleben und erdulden, dann ist es deine Liebe und deine Güte, dann sind es Wegführungen, die du für uns bereitet hast, auch wenn wir sie vielleicht nicht verstehen. Und wir dürfen lernen, dir zu vertrauen. Wir dürfen lernen, Ja, Vater zu sagen und einfach auch die Dinge anzunehmen. Und wir dürfen lernen, in deiner Schule die Lektionen wirklich auch anzunehmen und zu lernen, die du uns gibst. Ach, schenk uns doch dazu Kraft und Gnade. Und wo wir irregegangen sind, wo wir vielleicht verbittert sind, wo wir gefangen sind in Traurigkeit und Schwermut, da mögest du Befreiung und Buße schenken, eine Umkehr, ein neues glaubendes Annehmen deiner Führungen, Herr, damit du mit uns zu deinem Ziel kommst. Ach, du willst, dass wir für die Herrlichkeit, für die Ewigkeit bereitet werden. Du willst, dass das Ebenbild deines Sohnes in uns immer mehr sichtbar wird. Und deshalb führst du uns deine Wege. Und es sind gute und vollkommene Wege. Das wollen wir vertrauensvoll annehmen. Danke, Vater, dass du an uns wirkst. So segne du dein Wort jetzt an jedem Einzelnen. Schenke, dass es wirklich auch weiterwirkt, dass wir im Persönlichen vor dir stille werden, unser Leben ordnen und prüfen und wirklich auch zur Umkehr kommen. Du weißt auch um solche, die dich noch nicht kennen, die noch in Auflehnung, in Ablehnung dir gegenüber leben. Mögest du doch auch zu ihnen reden und sie zur Errettung führen. Ja, dass deine Gnade triumphiert über allen Trotz, über alle Finsternis, über alle Auflehnung. Du kannst es schenken, denn deine Gnade ist stärker als das Böse. Deine Gnade ist es, die uns zum Ziel führt. Und dich wollen wir dafür loben, preisen und verherrlichen. Amen.